Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute ist mal keine typische Predigt. Es ist etwas länger, aber sehr spannend, also lehn dich zurück oder geh eine Runde spazieren und lerne von Daniela Mailänder und ihren Erfahrungen mit dem Scheitern, dem schöner Scheitern.
Die Hannes und ich hatten jahrelang einen großen Lebenstraum. Der Lebenstraum war schon mal angefixt worden, weil wir zum Beispiel mit den Kleins in der Normannenstraße zusammengelebt hatten und ich habe davor immer auch in WGs gewohnt. Und in der Normannenstraße, der Ben wohnt da jetzt zum Beispiel oder die Siebers oder die Walters, wer die kennt, das war für uns so ein ganz besonderer Heimathafen. Wir haben da mit zwei Familien eben zusammengelebt, haben uns einen Garten geteilt, wir haben gegenüber vom Park gewohnt und wir haben gemerkt, dieses gemeinschaftliche Leben, das ist für uns, vor allem für mich, sehr, sehr wohltuend und für uns was ganz, ganz Besonderes. Und was wir gemacht haben, war dann ein Haus in Herolzberg zu kaufen. Bis heute wissen wir nicht so richtig, warum wir das getan haben, haben wir gemacht. Und ich habe relativ schnell gemerkt, das ist nicht die Art, wie ich leben möchte. Ich möchte gerne wieder zurück in eine Lebensgemeinschaft. Und dieser Traum von einer Lebensgemeinschaft mit einer anderen Familie, der ist wieder größer geworden und auch sehr intensiv geworden. Und wir haben eine Familie gefunden, die gesagt haben, ja, wir wollen gerne auch diesen Lebenstraum mit euch leben, mit euch auch leben. Und wir haben über Jahre ein Haus gesucht. Wir waren beim Gerhard zum Beispiel, haben gefragt, wie macht man denn sowas, dass man ein Haus verkauft, um ein anderes zu kaufen. Wir haben uns auch von Notaren beraten lassen, wie man eine große Immobilie miteinander kauft. Wir haben, ich weiß nicht wie viel, unendlich viele Häuser miteinander angeschaut, haben das immer wieder auf den Kopf gestellt, haben mit vielen Architekten gesprochen und auch viel Geld in die Hand genommen. Und das Ende vom Lied war, es hat Jahr um Jahr und Jahr ging nichts vorwärts. Und wir konnten irgendwie zugucken, wie unsere Kinder größer werden. Wir hatten zu der damaligen Zeit ein Kinderzimmer für drei Kinder. Es wurde irgendwann auch ein bisschen eng. Und wir haben gemerkt, also irgendwie in irgendeine Richtung müssen wir gehen. Hatten uns dann eine Deadline gesetzt, um dann irgendwann festzustellen, dass dieser Lebenstraum, den wir bis dahin hatten und interessanterweise immer noch haben, gescheitert ist. Und dass wir an einen Punkt gekommen sind, an dem es nicht weitergeht. Und das war für uns und speziell für mich eine unglaubliche Herausforderung. Was wir gemacht haben, bin ich bis heute dankbar, ist für mich, wir haben uns mit der anderen Familie, mit dem anderen Paar getroffen, an einem Baum in Herolzberg, haben uns an einem Abend getroffen, wir haben miteinander ein Abendmahl gefeiert und dieses Miteinander Scheitern beerdigt. Wir haben ein Loch gegraben, jeder von uns hat Träume, die er mit dieser Gemeinschaft, mit diesem gemeinschaftlichen Leben verbunden hat, aufgeschrieben und wir haben die tatsächlich beerdigt, ein Gebet miteinander gesprochen. Ihr könnt euch vorstellen, da war auch viel zwischen uns. Und damit war noch lange nicht alles gut, aber wir sind einen Weg miteinander gegangen. Aber das war für mich einer der großen Scheiterpunkte in meinem Leben. Ein Lebenstraum, den wir sehr intensiv gepflegt und sehr konsequent verfolgt haben und an dem wir irgendwann standen, an so einem blöden Loch unter einem Baum an einem Abend und gesagt haben, da liegt er, dieser Lebenstraum. Da sind wir gescheitert, da bin ja auch ich gescheitert, vielleicht über manches Ideal, auch über ja manche Hindernisse, die ich so hatte, nicht kommen sehen. Und wir standen da und waren auch sehr eher ratlos, wie man mit so einer Situation umgeht. Solche Geschichten kennt ihr vielleicht auch, nicht die mit den Heuschrecken, aber vielleicht Geschichten, an denen ihr gescheitert seid. Lebensträume, die ihr hattet und an denen ihr irgendwann mal vielleicht im Sinnbild vor so einem Loch steht und sagt, ich muss diese Idee und diesen Wunschgedanken, den muss ich jetzt loslassen. Ich bin an einer Stelle gescheitert. Ich konnte mich gar nicht entscheiden, welche biblische Geschichte ich heute mitbringe, weil das Coole an der Bibel ist tatsächlich, dass sie so ehrlich ist. Sie erzählt von allen, Niederungen des Menschseins überhaupt. Und sie erzählt viele Scheitergeschichten. Und eine, sie gehört seit vorletztem Jahr mit zu meinen Lieblingsgeschichten, ist, dass einer über seine Ideale gestolpert ist. Er wollte ganz, ganz besonders treu sein und ist mit wehenden Fahnen vorausgegangen und hat dann festgestellt, dass sein Chef sich plötzlich in U-Haft wiederfindet. Und dann wurde er verkuddelt irgendwie mit dem, was sein Chef getan haben hätte sollen. Und er wurde gefragt, hey, du warst doch da auch dabei bei dem, was der so angestellt hat. Und er sagt, nee, ich war das nicht. Petrus. Und er leugnet, dass er Jesus gekannt hat. Er leugnet es dreimal. Jesus hat das vorhergesehen. Und er steht an einem Punkt an seinem Leben, von dem ich glaube, dass das wahrscheinlich sein größter Scheiterpunkt war. Denn bis dahin war er mit wehenden Fahnen vorausgegangen und an Krachen gescheitert. Und zwar nicht über das, was andere von ihm dachten, sondern an sich selbst. Der hatte so hohe Ideale und hat vorher gesagt, Jesus, ich werde dir immer treu sein. Ich werde dir immer treu sein. Und beim ersten kleinen Ding kippt der Bursche um. Bei der kleinen Anmerkung, ich meine, ich habe dich da auch gesehen, sagt die Magd, die ihm da so vor dieser, heute würde man sagen, vor der Justizvollzugsanstalt in der U-Haft sieht, sagt, ich meine, ich habe dich gesehen, und er kippt da schon. Eine der großen Scheitergeschichten. Und was für uns spannend ist, ist, wenn wir über das Scheitern sprechen, dass wir erstmal unterscheiden müssen, dass es zwei Formen von Scheitern gibt. Und zwar gibt es so ein persönliches eigenes Scheitern und Versagen. Das ist das, über was man nachts nachgrübelt und darüber nachdenkt, ach, hätte ich doch damals. Hätte ich doch damals vielleicht mich in diese Beziehung gestürzt? Oder hätte ich doch damals die Chance ergriffen, diesen Ausbildungsplatz zu machen? Oder hat mir erst letzte Woche jemand erzählt, hätte ich doch damals 2-3 Stunden länger investiert und ich wäre nicht durch diese Prüfung gefallen, die mich meine komplette Berufskarriere gekostet hat? Oder hätte ich doch damals die Wahrheit gesagt, statt da eine Unwahrheit? Hätte ich doch damals mitten in der Nacht nicht den Computer angemacht und diesen Film geschaut? Das sind unsere persönlichen Scheitergeschichten. Und ich weiß nicht, was euch da so durch den Kopf geht. Mir fallen da ein paar Dinge ein, die ich heute anders gemacht hätte, wo ich gescheitert bin. Über meine eigenen Idealvorstellungen, aber auch, wo ich handfest an einer Sache gescheitert bin. Und jetzt haben wir heute über Spannungen gesprochen. Ich verrate euch schon eins. Das Ende dieser Predigt wird nicht sein, am Ende wird's gut werden. Das wird nicht das Ende sein, sondern wir haben diese Punkte in unserem Leben. Und ich habe uns dafür einmal Scherben mitgebracht. Wenn ihr es so rübergibt, dann gebe ich es darüber. Da dürft ihr euch mal eine rausnehmen. Da gibt's kleine, da gibt's kantige, da gibt's große, da gibt's mittelgroße. Und ich bitte euch einmal, so eine Scherbe in die Hand zu nehmen und die auch mal in der Hand zu lassen, sie mal zu befühlen. Und während es so durch die Reihe geht, für euch mal zu sagen, Mensch, diese Scherbe, die halte ich heute in der Hand für einen Scheiterpunkt in meinem Leben. Das einfach mal in der Hand zu halten. Woran bist du in deinem Leben schon mal gescheitert? Und während das vielleicht jetzt gerade bei euch hochkommt und ihr das überlegt, haltet das einmal fest auf dieser Scherbe. Weil zum Scheitern gehört noch eine zweite Dimension, die ich auch hier mit angebeamert habe. Das zweite ist nämlich, dass wir nicht nur über uns selbst scheitern, und auch dafür steht diese Scherbe, sondern wir scheitern auch manchmal an Strukturen oder an Dingen, die sind, wie sie sind. Heute haben wir den Orange Day, der darauf aufmerksam machen will, dass Frauen immer noch intensiv Gewalterfahrungen ausgesetzt sind. Jede dritte Frau, allein in Deutschland, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, hat schon mal Gewalterfahrung erlebt. Manche Frauen scheitern daran, dass sie Gewalt in ihrem Leben erfahren haben und deshalb vielleicht nie in eine Freiheit reinkommen oder in ein Lebensgefühl der völligen Entspanntheit reinkommen. Wenn du mit einer Behinderung geboren bist, dann ist das ein Thema, das dich dein Leben begleiten wird. Und wo du vielleicht auch Scheiterpunkte an deinem Leben erlebst. Und das liegt dann nicht daran, dass du sagst, ach, hätte ich doch damals anders gehandelt, sondern das sind die Dinge, wie sie sind. Das Gleiche gilt für Krankheit. Oder wenn du in einem Land lebst und mit einer Fluchterfahrung kommst, dann scheiterst du ja nicht mal über das, dass du sagst, ah, ich muss mich nur ein bisschen mehr anstrengen, sondern das sind ja knallharte Hindernisse. Und daher kommt das Wort übrigens auch. Mal einmal weitermachen. Daher kommt das Wort, nämlich Scheitern kommt von Scheit, also dem Holzscheit. Und es ist von der Bedeutung her etwas wie gegen ein Hindernis laufen. Ein Schiff ist ein stehender Begriff. Ein Schiff scheitert, wenn es eben auf einen Felsen fährt. Und manchmal verlaufen unsere Lebensentwürfe auch so, dass wir auf gutem Kurs sind und wir eigentlich gut beieinander sind. Aber dann kommt uns ein Fels in die Quere. Das sind Lebensumstände, für die man nun mal nichts kann. Ein gesellschaftlicher Umbruch oder vielleicht auch eine Kriegssituation. Da kommt dir was in den Weg und du scheiterst krachend an einer Sache, für die du nichts kannst. Und das erstmal für sich klar zu haben, es gibt Scheiterpunkte, da geht's um mein eigenes Versagen. Und dann gibt es Scheiterpunkte, an denen ich leide, weil ich dagegen ein Hindernis gelaufen bin. Da kann ich gar nichts dafür. Und diese Scherbe, die ich euch jetzt hier mitgibt, die ihr jetzt in der Hand habt, die steht für beides. Die steht für die Punkte, von denen ihr sagt, Mensch, wenn ich nochmal die Wahl gehabt hätte, wenn ich nochmal die Wahl hätte, würde ich anders handeln. Und die steht für das, dass ihr sagt, und da bin ich wirklich an ein Hindernis, an einen Fels gekracht. Da ist mir das, was mir vielleicht von klein auf mitgegeben wurde, oder eine Krankheit, oder der einfache Umstand, dass ich vielleicht eine andere Sprache spreche, oder ich vielleicht eine Frau bin, immer haben wir immer noch viele Strukturhindernisse, da bin ich krachend daran gescheitert. Das ist, finde ich, nochmal wichtig, das einfach mal zu unterscheiden. Und in beidem gilt, es wäre zu kurz zu sagen, ach, das wird schon wieder. Ach, das Leben läuft schon. Es wäre zu kurz. Und ich glaube, dass wir manchmal den Fehler machen. Also ich weiß nicht, ich bin relativ viel so in Kirchen und so unterwegs. Und manchmal habe ich schon das Bild gehört, dass man aus so ganz vielen Scherben wieder, also wenn eine Vase runterfällt, dann kannst du die Scherben einsammeln. Und dann gibt es da so in Japan so Künstler, die Vase wieder zusammensetzen. Und dann werden die Scherbennarben heißen die ja dann wirklich, also mit so einem Goldrand verziert. Und ich finde es ein total schönes Bild. Aber ich finde es auch ein bisschen... Also in meinem Leben ist es noch nicht so gewesen. Es gibt Scheiterpunkte in meinem Leben, wo ich jetzt nicht sagen kann, da hat der Jesus alles wieder zusammengesetzt und hat danach am Ende noch mehr geglänzt. Die Spannung ist ja, deshalb reden wir ja von diesem Versus, dass es manche Punkte in unserem Leben gibt, wo wir sagen, was soll denn das? Und das gilt es erstmal auszuhalten. So wie ihr die Scherbe gerade in der Hand habt. Und trotzdem habe ich euch mal ein paar Ideen mitgebracht, wie man mit Scheitern umgehen kann. Und ich würde gerne anfangen mit diesem persönlichen Scheitern. Wie geht man denn mit Scheiterpunkten im eigenen Leben um. Um das persönliche Scheitern. Das habe ich da von den Scherben gesprochen. Der Martin Luther, der mir immer sympathischer wird, jetzt war ich dieses Jahr schon in Wittenberg und habe mir diese Thesentür mal angeguckt, der hat einen regen Briefwechsel mit seinem besten Freund gehabt. Philipp Melanchthon. Ist ja hier in Nürnberg tatsächlich auch kein Unbekannter. Und der Philipp Melanchthon, ich wollte euch eigentlich noch ein Bild mit reinbauen. Das ist, der sieht ganz anders aus. Der Luther wird immer so ein bisschen so als so ein Böhm fest, also so ein, was auch ein bisschen dickerer Mensch, der so ein bisschen gemütlich wirkt und auch so ein bisschen kräftig und auch wahrscheinlich sehr mutig war. Dargestellt ist ein nices Bild, würde man sagen. Es ist, also ja, wahrscheinlich war er sehr viel dicker und aufgedunsener. Der Philipp Melanchthon war ein sehr schmaler, sehr, hatte so ein spitziges Kinn und auch so einen kleinen Spitzbart. Und der Melanchthon, der hat alles durchdacht und er war auch wesentlich schlauer als der Martin Luther. Also alles, was von Schlaues von Martin Luther kommt, das kam eigentlich von Melanchthon, hat man tatsächlich festgestellt. Aber der Luther war der mutigere von beiden. Und der hat dem Melanchthon, der sich über alles mögliche immer den Kopf zerbrochen hat, der hat sich dauernd darüber Gedanken gemacht, was er für Fehler gemacht hat. Und er hat dauernd so im Konjunktiv gelebt. Dauernd dieses, ach, hätte ich doch damals anders entschieden oder ach, hätte ich doch gestern das anders gemacht. Und er hat sich immer über seine Fehler so fürchterlich aufgeregt. Und dann hat er immer versucht, möglichst keine Fehler zu machen, möglichst ein perfektes Leben zu führen, in dem keine Fehler sind. Und es war ein Wesenszug an ihm. Und der Martin Luther hat ihm dann einen Brief geschrieben und dieser Brief ist legendär, weil er den Satz beinhaltet, sündige tapfer. Sündige tapfer. Will heißen, lieber Philipp, go for it. Trau dich ruhig mal einen Fehler zu machen. Das Leben wird nicht perfekt laufen. Du wirst Fehler machen, du wirst zwischendurch mal, ich sag's mal so, auf der Schnauze landen. Das ist so. Aber weißt du was? Sündige tapfer. Und mir ist das sympathisch, weil ich manchmal schon auch so im Team bin von, oh, man will möglichst keine Fehler machen. Und ich habe natürlich auch Angst, dieses oder jenes zu riskieren. Und da darf uns manchmal der Martin Luther im Ohr sein, der sagt, Mensch, trau dich, das Leben wird nicht nur perfekt sein. Du wirst Fehler machen und du wirst auch große Fehler machen. Das ist so. Und das gilt's auch anzunehmen und zu integrieren. Sündige tapfer. Und wenn wir jetzt schon bei Martin Luther sind, dann komme ich mal zu meiner lieblingsfranzösischen Mystikerin, von der habe ich ja auch schon öfter mal erzählt, Madeleine de Brel. Das ist sie, Anfang 20. Jahrhundert, in dem sie gelebt hat. Und sie sagt, sie hat wunderbare Texte geschrieben und sie sagt unter anderem, lass uns doch das Leben leben wie ein Tanz, bei dem du zwischendurch auch mal deinem Partner auf die Füße trittst. Aber lass uns das Leben nicht leben wie ein vorher berechnetes Schachspiel, bei dem nun mal alles perfekt durchorganisiert ist. Sie schreibt, gib, dass wir unser Dasein leben, nicht wie ein Schachspiel, bei dem alles berechnet ist, nicht wie ein Lehrsatz, bei dem wir uns den Kopf zerbrechen, sondern wie ein Fest ohne Ende, wie einen Ball mit einem Tanz in den Armen deiner Gnade. Zu der Musik allumfassender Liebe. Eine Frau, die krachend gescheitert ist und die sagt, ich geb's auf. Ich geb's auf, mein Leben perfekt durchorganisieren zu wollen und ohne Fehler durchs Leben zu gehen. Ich werde scheitern, ich sündige tapfer und ich werde dieses Leben leben wie einen Tanz, bei dem ich vielleicht zwischendurch mal jemandem auf die Füße tritt. Könnte mir übrigens passieren, ich bin eine ganz schlechte Standardtänzerin. Sündige tapfer. Und dann ist mir noch der Edison eingefallen, Thomas Edison, der die Glühbirne erfunden hat, der was Lustiges gesagt hat, nämlich der hat unendlich lange gebraucht, um dieses Ding zu erfinden. Und er hat gesagt, ich hatte keinen einzigen Misserfolg. Ich habe nur viele tausend Möglichkeiten entdeckt, die Glühbirne nicht zu erfinden. Ich finde das total sympathisch, weil am Ende hat er die Glühbirne erfunden, aber er hat ganz schön viele Runden gedreht. Ihr Lieben, es kann doch sein, dass wenn der Hannes und ich diesen Lebenstraum haben, in der Lebensgemeinschaft zu sein, ich weiß es nicht, aber es kann doch sein, dass wir das eine Mal gescheitert sind. Und vielleicht gibt es nochmal und nochmal und am Ende unseres Lebens, weiß ich nicht, sind wir in einem Seniorenstift und sagen, jetzt haben wir doch endlich unsere Lebensgemeinschaft, könnte passieren. Und wir dann sagen, wir sind vielleicht damals, ja, vielleicht gescheitert oder wir haben einfach nochmal eine Schleife gedreht. und haben vielleicht mal einen Fehltritt begangen, aber wir haben uns reingewagt, diesen Traum laut auszusprechen und laut zu träumen. Sündige tapfer. Sei darin ein bisschen mutiger, auch zwischendurch mal einen Fehler zu machen. Und das gilt vor allem für die, die vorher aufgestanden sind, als es um Perfektionismus ging. Der Luther, der hat diesen Brief weitergeschrieben. Der hat nicht nur geschrieben, sündige tapfer, sondern er hat auch geschrieben, glaube noch tapferer. Sündige tapfer und glaube noch tapferer, lieber Philipp Melanchthon. Und ich glaube, darin liegt der Schlüssel. Zu sagen, ja, wir gehen mal drauf los. Es kann passieren, dass wir auf die Schnauze fallen. Kann passieren, dass man Erschrecken in der Pressekonferenz ankündigt. Aber glauben wir doch noch tapferer. Glauben wir doch, dass Gott aus diesen Dingen, die wir manchmal ganz schön in den Sand setzen in unserem Leben. Und ich habe da bei mir ein paar so Dinge. Dass Gott darin auch was Gutes machen kann. Wir erzählen in unseren CVJMs und in unseren Kirchengemeinden und wo wir sonst noch immer als fromme Menschen zusammenkommen, doch dauernd die Geschichte vom verlorenen Sohn. Wer hat noch keine Predigt über den verlorenen Sohn gehört? Nee. Von klein auf zieht man irgendwelche Wollknäule irgendwie vor den Kleinen hin und her und sagt, wie das verlorene Schaf, so ist auch der verlorene Sohn. Und dann erzählt man lang und ausführlich über die Schweine und die Tröge, wo dieser verlorene Sohn saß. Das ist ein gescheiterter Lebensentwurf. Der Bursche hat sowohl finanziell als auch beziehungstechnisch, als auch von seiner ganzen Herkunft, der hat an Haltung verloren, der hat die Finanzen, das ist ein Totalbankrott gewesen. Also wenn wir heute über ein paar Menschen sprechen, die vielleicht ihre Ehe in den Sand setzen oder scheitern an finanziellen Themen. Das ist ein Witz gegen das, was der verlorene Sohn da gehabt hat. Es ist ein totaler Bankrott eines Lebens. Wir erzählen die Geschichte nur immer so schnell. Na, dann kommt er wieder zurück. Aber wisst ihr was? Der Vater fragt nicht einmal nach einem Schuldgeständnis dieses Sohnes. Er nimmt ihn einfach nur in den Arm. Lass einmal die nächste Folie machen. Ich glaube, dass wir der Gnade glauben dürfen. Und dass wir noch mehr das Leben dürfen, dass da einer ist, der sagt, komm her. Egal was war. Egal wie sehr du auf die Schnauze gefallen bist, komm her. Ich will weder von dir hören, wie schlecht, wie schuldig, wie kaputt alles ist. Sondern ich nehme dich einfach nur in den Arm. Und manchmal tun wir das so ab. Aber das ist unsere erste und unsere wichtigste Botschaft. Glauben wir dieser Gnade noch? Glaube ich noch, dass ich mit dem, was kommt, mit den Scherben, die ihr jetzt in der Hand habt, in die Arme von Jesus rennen dürft? Der ehemalige Pastor in Erlangen bei Elia, wo wir manchmal in den Gottesdienst gehen, der ist für mich so ein Vorbild. Der Martin Benz, wenn man einen richtig guten Podcast hören möchte, der hat einen tollen Podcast, der heißt Movecast. Und der ist Pastor in einer Vineyard-Gemeinde, einer freien Gemeinde in der Nähe von Schweiz, in der Schweiz gewesen, sogar direkt in der Schweiz, ja, der war rein. So, und der hat relativ jung geheiratet. Er hat seine Traumfrau geheiratet, ne, Pastor. Und es war ein Samstagabend und die haben drei Kinder miteinander gehabt, oder haben sie noch miteinander, und er hat seine Frau in den Arm genommen, wie jeden Abend, und sie ist in seinem Arm eingeschlafen. Und am nächsten Tag war Sonntag und er geht in den Gottesdienst und sagt, und seine Frau sagt noch, Schatz, ich back dir einen Kuchen, wenn du später heimkommst, gibt's Mittagessen und Kuchen. Und er verabschiedet sich wie jeden Sonntag, geht zum Predigen und kommt nach Hause, und die Wohnung ist leer. Kinder sind weg. Frau ist weg, sagt, ich habe einen anderen, hat ihn verlassen. Völlig aus dem Nichts heraus. Völlig aus dem Nichts heraus. Und er sagt heute, das ist mein gescheiterter Lebensentwurf. Jahrelang die Therapie gemacht, hat für sich sehr intensiv durchbuchstabiert, was das bedeutet, was er dazu beigetragen hat, dass das so gekommen ist. Und was der Martin macht, Und es fasziniert mich wirklich. Er beklagt es, er betrauert es, er erzählt es offen. Aber er hat auch einen unglaublich aufrechten Gang als Pastor und sagt, so ist es, so war's. Und so lebe ich mit dem Herrn Jesus weiter. Seine Gemeinde hat ihn getragen. Er hat inzwischen eine neue Frau und also eine andere Frau geheiratet und zwei Kinder. Und das Erstaunliche ist, dass er mit seiner Ex-Frau einen Podcast hat, der Beziehungstipps weitergibt. Weil wir sagen, so wie wir es gemacht haben, so solltet ihr es nicht machen. Also wenn man wirklich was völlig Verrücktes hören möchte, der sollte eben Lovecast, also das ist dann der Movecast und Lovecast. Und das ist für mich eine Art von, ich kenne Martin wirklich gut, von einem aufrechten Menschen, der sagt, ja, ich bin so dermaßen krachend gescheitert als Pastor, als Vorbild einer sehr großen Gemeinde. Aber ich lebe aus dieser Gnade und ich lebe befreit weiter. Ich lebe befreit weiter. Und so will ich gern leben. Ich will in dieser Grammatik eben weiterleben. Ich möchte mich dem stellen, was da war, und ich möchte davon leben, dass ich dem Vater in die Arme rennen darf. Und ich glaube immer noch zu wenig, dass ich wirklich einfach kommen darf, wirklich einfach kommen darf. Und ein drittes, also das erste ist mutig weiterleben, wir werden Fehler machen. Das zweite ist Glaube noch tapferer, Glaube noch mehr der Gnade. Wir haben es immer noch nicht in allen Poren durchdrungen, dass wir in die Arme des Vaters rennen dürfen. Und das dritte ist, sich dem eigenen Scheitern auch zu stellen. Und zwar dem, was uns entgegengebracht wird an Hindernissen und dem, wo wir auch sagen, Mensch, ach hätte ich doch. Weil wir da häufig eigenen Mustern begegnen, die man erstmal durchschauen muss. Und das ist wichtig, sich diesen Themen einfach zu stellen. Und da ist mir tatsächlich der Regenwurm eingefallen. Ich habe euch auch einen mitgebracht. Ich habe ihn fast erdrängt, der Arme. Ich habe ihn aus meinem Hochbeet gemacht. Also da war er. Ich musste buddeln. Ich wusste nicht, dass sie so tief gehen, wenn die Erde gefroren ist. Das ist mein Regenwurm. Der wird auch später wieder freigelassen. Keine Sorge. Da ist er. Also das ist mein Regenwurm. Und zwar, wir sind vor genau einem Jahr haben wir eine große Konferenz gemacht, eine Kirche-Kunterbund-Konferenz. Und bei Kirche-Kunterbund versuchen wir sehr sinnlich geistliche Themen eben zu erleben. Mit ganze Familien eben erleben miteinander den christlichen Glauben. Das ist unser Hauptmotto. Und wir haben so unterschiedliche Stationen, die wir da aufbauen. Und das Thema unserer Konferenz war, es ging um den Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist. Eine gesunde Kultur zu haben, ein gesunder Mensch zu werden, auch eine gesunde Kirchekunde. Und dann haben wir gesagt, was ist das denn? Ja, gute Erde. Und dann haben wir überlegt, wie stellt man denn gute Erde und gute Nährstoffe dar? Und der Clemens, der ist Pfarrer, der hat gesagt, ist kein Problem, ich habe eine Regenwurmzucht. Und ich so, was? Also eine Regenwurmzucht? Ja, also er hat gesagt, Regenwürmer, das war mir bis dahin einfach so nicht auf dem Schirm, die fressen tatsächlich, man sieht das auch, wie der da so reingeht, der frisst sich durch die Erde. Der frisst sich durch diesen ganzen Dreck, der frisst sich durch alte Blätter, der frisst sich durch, ich weiß auch nicht, vielleicht auch Steine, I don't know, aber es ist, was hinten rauskommt, das ist richtig nice Erde, das ist richtig gut. Das sind die Nährstoffe, die man in seinem Hochbeet braucht. Also ich werde ihn zurückbringen. Und Clemens züchtet also tatsächlich kleine Regenwürmer auf seinem Kompost, weil er sagt, das ist die beste Möglichkeit, für gute Erde zu sorgen. Und wer ein gesundes Leben haben möchte, der braucht eine gute Erde, also Regenwürmer. Also am Ende sind 400 Konferenzteilnehmer mit einem Regenwurm nach Hause gegangen. Ich hoffe sehr intensiv, dass sie die alle freigelassen haben, weil auch das könnte mir negativ ausgelegt werden und ich wieder Briefe bekommen von irgendwelchen Tierschützern. Ihr Lieben, ich glaube, dass wir manches Mal durchackern müssen, wie diese Regenwürmer. Ich glaube, dass wir manchmal zu wenig die Scherben in die Hand nehmen und uns unseren Lebensthemen stellen. Ich glaube, dass wir manchmal Sachen richtig gut durchackern müssen. Wir müssen uns durch manche Dinge richtig eingraben. Und dann kann es passieren, dass am Ende wirklich gute Erde und guter Nährstoff für unser ganz weiteres Leben bei rauskommt. Wenn ihr ein Thema in eurem Leben habt, dann lade ich uns alle dazu ein, ein Buch zu diesem Thema zu lesen. Ein Podcast dazu zu hören, euch eine Person zu suchen, die mit euch dieses Thema angeht. Wir haben heute diese Zettel hier, für euch beten zu lassen und mit einer Person darüber zu sprechen. Manche Dinge werden nicht nur so gelöst, dass man das mal irgendwo gedroppt hat, sondern manche Dinge müssen wirklich durchwühlt und bearbeitet werden. Und Jesus, wenn der sagt, ich lasse Ströme lebendigen Wassers aus euch fließen, dann meint er damit eine gesunde Quelle und damit meint er gesunde Seelen. Und es hat was damit, dass wir uns unserem Scheitern stellen. Also wie gehen wir mit persönlichem Scheitern um? Erstens, sündige tapfer, mutig drauf los. Wir machen Fehler, so ist es. Zweitens, glaube noch tapferer. Und drittens, stell dich dein Lebensthema. Jetzt habe ich noch einen kurzen Ausflug zu dem, wie man damit umgeht. Wenn denn Lebensumstände und Strukturhindernisse so da sind. Also das ist nichts Neues übrigens. Wenn wir hier umbauen und wenn unser Aufzug groß genug ist, dass da auch ein Rollstuhl reingeht, dann ist es ein prophetischer Akt. Jesus hat immer sich denen zugewandt, die am Rand standen und die mit Strukturthemen zu tun hatten. Einer gekrümmten Frau in Lukas 13 oder einem Aussätzigen in Markus 1. Unendlich viele Geschichten der blutflüssigen Frau. Den blinden Menschen. Menschen, die nicht gescheitert sind an ihrem eigenen Wollen oder Können, sondern die gescheitert sind an den Themen, die in ihrem Leben waren. Eine Krankheit, eine Behinderung, eine Benachteiligung. Und Jesus hat sich diesen Menschen besonders zugewandt. Und es war keine neue Idee übrigens. Er geht damit voll in der Linie der Propheten. Deshalb habe ich euch das Bild mitgebracht. Ein Amos, der sagt, lasst die Witwen in eure Mitte holen. Kümmert euch um Menschen, um Kinder ohne Eltern. Kümmert euch um alleinstehende Frauen, die niemand haben, die sie versorgen. Kümmert euch, Sacharja 7, und das gilt für unsere Zeit wie überhaupt wahrscheinlich noch nie, kümmert euch um die Fremden. Deutschland war noch nie ein migrationsfreundliches Land. Vielleicht sollten wir damit beginnen, wir Christinnen und Christen, weil wir damit das Scheitern von anderen minimieren können. Und weil wir genau in der Linie von den Propheten und von Jesus sind. Amos sagt einmal, ich hasse es, ich verwerfe eure Zevat im Abende und mag eure Versammlungen nicht riechen, wenn es nur darum geht, dass ihr euch um euch selbst dreht. Es ströme aber das Recht wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Ihr Lieben, wir haben einen Auftrag und es gehört auch zum Scheitern dazu, dass wir sagen, es liegt mit an uns, auch manche Hindernisse, an denen andere scheitern, ein bisschen kleiner zu machen, für Chancengleichheit mitzusorgen und wo wir selber damit beschäftigt sind, seid ihr sicher. Gott weiß darum. Und Jesus sieht dich und Jesus sieht gerade uns, die wir sagen, wir sind an den Rand gerückt worden, weil es da große Themen gibt. Also Lebensumstände in die Reihe der Propheten uns mit einreihen und darauf hinweisen, nicht müde werden, darüber zu sprechen und dann auch zu handeln. Ich komme zum Schluss. Wenn ich übers Scheitern spreche, fällt mir, und wir wären nicht hier, wenn wir nicht darüber sprechen müssten, fällt mir der ein, der am tiefsten Punkt war, der krachend gescheitert ist. Der weiß, was es heißt, missverstanden zu werden, angespuckt und ausgespuckt. Wir sagen mal verspottet, ausgelacht, belächelt, geschlagen, zerbrochen, verzweifelt. Hadernd war der gescheiterte Gott. Dessen Lebensentwurf krachend gescheitert ist, in jeder Hinsicht. Wir kommen nicht umhin, über diesen gescheiterten Gott zu sprechen, der garantiert eine andere Möglichkeit gehabt hätte, am Ende als Sieger dazustehen, hätte er eine andere Möglichkeit gehabt. Aber er wählt diesen Weg des Scheiterns, des offensichtlichen, es ist aus, es ist Ende. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Aber Jesus hätte durchaus auch, es hätte andere Möglichkeiten, sonst wäre es nicht Gott. Es ist ein freiwilliger Weg ins Scheitern, weil es die Einladung ist, zu sagen, in diesen Punkten, wo du sagst, ich stoße daran, dass ich an anderen Menschen oder an Themen zerbreche, weil es ist, wie es ist. Weil ich diese Behinderung habe, weil ich diese Krankheit habe. Das trägt er. Und wenn du sagst, ach, hätte ich doch das in meinem Leben anders gemacht, trägt das genauso. Es ist der gescheiterte Gott. Und er hat deshalb diesen Weg gewählt, weil er sagt, ich bin mit dir in diesem fehlerhaften, in diesem Scheitern. Jetzt lass uns dazu sehr und so schnell auflösen. Ah ja, am Ende wird alles gut. Er trägt es mit uns und er ist mit uns am Scheitern. Und ich lade uns gleich dazu ein, während der Ben dann, du kannst eigentlich schon spielen, ja genau, während der Ben spielt, diese Scherben hier nach vorne zu legen. Und manchmal tun wir ja solche Dinge, weil man denkt, naja, jetzt macht's der Nachbar auch oder jetzt hat sie es gesagt. Ich lade uns ein, diese Scherben, wir müssen manchmal Regenwürmer sein. Manchmal müssen wir durch Themen durch. Wir müssen uns manchmal durch Themen durchackern. Manche Themen darf man auch abgeben. Ich wünsche mir nur von meinem Leben, dass ich die Richtung suche. Da, wo ich hader, da, wo ich zweifle, da, wo ich gescheitert bin, in diese Richtung zu gehen. Ich will immer wieder sagen, Jesus, ich will in deine Richtung laufen. Und mein Zerbruch, mein Scheitern, mein Nicht-Happy End, es wird vielleicht so bleiben, der Schmerz kommt wieder hoch. Ich trage es in deine Richtung. Ich trage es. Und ich lade uns ein, diese Scherben hier vorne dann wirklich auch vors Kreuz zu legen. Vielleicht lässt du noch ein bisschen Abstand. Vielleicht sagst du, na also, ich kann es doch nicht ganz abgeben. Das kann und wird, manche Dinge werden lange Zeit brauchen. Manchmal müssen wir mehr Regenwurm sein. Und trotzdem, vielleicht einen ersten Schritt zu machen oder zu sagen, doch, ich will das in die Richtung von Herrn Jesus abgeben. Diese ungelösten Fragen in meinem Leben. Warum ist es nicht anders? Das da vorne abzulegen. Dazu lade ich uns ein. Und zu allerletzt, weil es mich selber gerade so bewegt, habe ich euch eigentlich ist ein Glaubensbekenntnis von Dietrich Bonhoeffer mitgebracht. Ich lese gerade wahnsinnig viel Nachkriegsliteratur. Warum haben die Attentate, warum sind die gescheitert auf Hitler? Ich verstehe es nicht. Auch da wieder Bonhoeffer, der krachend gescheitert ist in seinem Leben. Man könnte sagen, viel falsch gemacht und trotzdem schreibt er diese Zeilen. Ich lese vor. Ich lese stellvertretend und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne mit einstimmen, innerlich oder vielleicht auch laut. Ich glaube. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. Jetzt kommt's. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott kein zeitloses Faktum ist, sondern dass er auf aufrichtige Gebete und verantwortliche Taten wartet und antwortet. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Und in diesem Sinne bringen wir es doch vor ihn, in seine Richtung. Geben wir es einmal mehr ab. Und sagen es und rennen einmal mehr zum Vater, dass wir noch tapferer glauben.
Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Predigen pur. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne deine Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, Gottes Segen.